Auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen, liebe Schwestern und liebe Brüder. Geist des Vaters, du durchdringst mich, haben wir gerade gesungen. Erfülle mich. Und ich denke, das könnte ein gutes Gebet auch jetzt am Anfang für eine Predigt sein, für den, der spricht und für diejenigen, die hören. Geist des Vaters, erfülle uns, dass wir mit dir in Verbindung sind. Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei und wird er in Ketten geboren. Das hat der Dichter Fürst Friedrich von Schiller gesagt, der sich mit dem Thema Freiheit ja sehr beschäftigt hat. Das war, so wie heute Morgen schon gesagt, den Menschen allgemein wichtig, aber Schiller, das wissen wir sicherlich, war ein Mann, der ganz besonders auf das Thema Freiheit ausgerichtet war. Und man ist es vielleicht dann auch besonders, wenn man, was die äußeren Freiheiten angeht, sie zurzeit nicht so hat. Gerade auch der Herr Schiller hat ja auch in seiner Jugend erfahren müssen, dass man durchaus im Gefängnis landen kann, wenn man nicht das tut, was die Obrigkeit will. Ja, es soll heute um Freiheit gehen. Aber bevor ich hier weitermache, frage, ist das mit dem Ton richtig? Ich höre ein riesen dumpfes Grollen und ich möchte nicht, dass meine Stimme so böse ankommt. Ob Schiller das gemeint hat, von dem ich heute sprechen will, das weiß ich nicht. Wir werden sehen, das mit der Freiheit, das ist ja so eine Sache, denn ich denke, dieser Begriff Freiheit hat sehr viele Facetten. Was bedeutet es eigentlich, frei zu sein? Zunächst mal, denke ich, gibt es zwei grundsätzliche Arten von Freiheit, nämlich frei von etwas zu sein, aber auch frei zu etwas zu sein. Für Jean-Jacques Rousseau, dem französischen Philosophen, liegt die Freiheit des Menschen nicht darin, dass er tun und lassen kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Ja? Nicht tun, was ich nicht will. In Deutschland haben wir, mindestens mal im Vergleich zu vielen Ländern dieser Welt, sehr viele Freiheiten. Wir haben es vorhin, Josef hat schon angedeutet, wenn wir an das vor jetzt etwa 30 Jahren zurückdenken, DDR oder noch weiter zurück, Drittes Reich. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, es hat immer wieder Zeiten gegeben, wo es gerade auch in Deutschland sehr viel Unfreiheit gab. Das ist seit vielen Jahren Geschichte, zum Glück. Wir leben in Freiheit, in einer Demokratie. Bei uns herrscht kein Staatsterror und keine Christenverfolgung. Und, liebe Geschwister, ich denke, dafür dürfen und sollten wir immer wieder auch dankbar sein, dass das so ist. Aber sind wir deshalb frei? Gibt es das eigentlich, diese absolute Freiheit? Das Gegenteil von Freiheit, das wäre ja Bindung, Abhängigkeit, Gefangenschaft vielleicht oder Zwang. Viele Menschen sehen ja auch in den christlichen Kirchen so eine Art Gefangenschaft. Wenn du in dieser Kirche bist, dann darfst du nicht oder dann sollst du und dann musst du oder dann heißt es, das tut man nicht. Und das fühlen ja auch viele als Einengung und vielleicht haben manche in mancher Hinsicht auch recht. Sehen wir doch einmal bei diesem Thema Freiheit, was der Apostel Paulus dazu zu sagen hat. Ich möchte dazu einen Text aus dem Römerbrief lesen, aus dem 6. Kapitel. Und dieses 6. Kapitel, oder der Paulus beginnt in diesem Kapitel damit, dass er von der Sünde spricht. Er spricht zum Beispiel davon, dass wir, er spricht ja oder schreibt ja an die Christen der Gemeinde Rom, dass sie von der Sünde befreit sind. Sie sind der Sünde gestorben. Sie sind mit Christus gestorben und damit auch nicht mehr unter der Sünde. Jetzt, sagt ihr, führt ihr ein neues Leben. Der Herrschaftsanspruch der Sünde, von dem seid ihr befreit. Und er führt dann fort, setzt euch als Werkzeuge der Gerechtigkeit ein, stellt euch als Werkzeuge der Gerechtigkeit Gott zur Verfügung. Ihr lebt nicht mehr unter dem Gesetz, schreibt er den Römern, vielmehr unter der Gnade. So, und dann kommt der Text, um den es heute Morgen in besonderer Weise gehen soll, Römer 6, die Verse 15 bis 23. Was heißt das nun? Wenn unser Leben unter der Gnade steht und nicht unter dem Gesetz, ist es dann nicht gleichgültig, ob wir weiterhin sündigen? Niemals. Überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemand unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit auch seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod, oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Aber dank sei Gott, dass die Zeit vorbei ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart und dass ihr jetzt aus innerster Überzeugung der Lehre gehorcht, die uns als Maßstab für unser Leben gegeben ist und auf die ihr verpflichtet seid. Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Ich gebrauche das Bild vom Sklavendienst, das ihr alle kennt, weil ihr sonst vielleicht nicht versteht, worum es geht. Früher habt ihr euch in den verschiedenen Bereichen eures Lebens gewissermaßen wie Sklaven in den Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt. Und das Ergebnis war ein Leben im Widerspruch zu Gottes Gesetz. Jetzt aber macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit und stellt alle Bereiche eures Lebens in ihren Dienst. Dann wird das Ergebnis ein geheiligtes Leben sein. Als ihr Sklaven der Sünde wart, standet ihr nicht im Dienst der Gerechtigkeit und wart darum ihr gegenüber frei. Doch welchen Gewinn brachte euch das? Dinge, über die ihr euch heute schämt, Dinge, deren Endergebnis der Tod ist. Dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das mosaische Gesetz, schreibt Paulus mit seinen vielen Vorschriften, gilt für euch Christen in Rom und damit auch für uns und euch hier Christen in Überlingen nicht mehr. Einige damals in Rom kamen dann auf den Gedanken vielleicht, dass sie sagten, ja, wenn das nicht mehr gilt, dann ist es ja eigentlich gleichgültig, ob wir sündigen oder nicht. Ne? Das gilt ja nicht mehr. Aber die Antwort des Paulus kommt sofort und ist ganz eindeutig. Nein, sagt er, ausgeschlossen, keineswegs. Dann würdet ihr etwas falsch verstehen. Auf keinen Fall mehr sündigen. Ist das Realität in unserem Leben? Auf keinen Fall mehr sündigen. Sehr schnell werden wir feststellen, dass es mit der absoluten Freiheit dann wohl doch nichts ist. Okay, vielleicht können wir ein bisschen handeln. Sind wir so ein bisschen frei? Was meint ihr? Ich will euch die Antwort geben. Ich sage, nein, wir sind überhaupt nicht frei. Jetzt, Achtung, bevor jetzt die Ersten den Raum verlassen, bitte ich doch noch weiter zuzuhören, weil wenn ihr nur mit dem jetzt gehen würdet, dann würden wir wahrscheinlich etwas falsch verstehen. Aber ich muss ein bisschen provozieren. Folgen wir doch dem Paulus in seinen Gedankengängen. Paulus spricht von zwei Machtblöcken. Macht zwar jetzt nicht in dem politischen Sinne, wie vielleicht damals Römisches Reich und heute Demokratie oder sowas. Diese politischen Aspekte, die hat der Paulus auch, aber darüber schreibt er an anderer Stelle. Nein, hier geht es jetzt um eine tiefgreifendere Ebene, um unser Menschsein schlechthin. Es geht um Seele und Geist. Und unabhängig von den politischen Gegebenheiten der jeweiligen Zeit, hat die hier angesprochene Ebene immer und für jeden Gültigkeit. Es geht um den Machtblock einerseits der Sünde und auf der anderen Seite der Machtblock der Gerechtigkeit Gottes. Einem dieser beiden Machtblöcke werden wir Menschen uns unterstellen. Und der Macht, der ich mich unterstelle, der werde ich auch zu gehorchen haben. Das heißt, unser Thema hat also ganz viel mit Gehorsam zu tun. Und für seine damaligen Leser wählt Paulus jetzt ein Bild, das denen damals sehr geläufig war. Nämlich das Bild der Sklaverei. Ich denke mal, für uns Menschen des 21. Jahrhunderts in Mitteleuropa dürfte das nicht so geläufig sein. Da können wir auch nochmal wieder sagen, in Klammern, zum Glück nicht geläufig. Auf der anderen Seite, Sklaverei, so im weitesten Sinne, das gibt es auch heute. Zum Beispiel spricht man davon, und da muss ja wohl was dran sein, dass man sich zum Sklaven der Technik macht. Das scheint ja mit der Zeit immer mehr zu werden. Diejenigen, die jetzt mit dem Navi unterwegs sind, die sich auch nicht mehr selber orientieren, die dann nur noch darauf angewiesen sind, dass jetzt das hier richtig rauskommt. Oder es gibt ja wohl einige Menschen, die nicht von ihrem Handy lassen können und so weiter. Ja. Also Sklave der Technik sein. Unbedingt das machen müssen, wo man meint, dass es einem vorgeschrieben wird. Oder Sklaven der Macht. Sklaven des Reichtums. Diese beiden Dinge mögen jetzt für uns hier im Augenblick nicht so aktuell sein. Ich weiß es nicht. Aber es gibt noch manche andere Dinge, wo man sich zum Sklaven machen kann. Es geht bei all diesen Dingen immer darum, dass der Mensch jemandem oder etwas von etwas abhängig ist, dem er zu gehorchen hat. Und mit dem Bild des Sklaven will Paulus deutlich machen, was er hier meint. In einer modernen Übersetzung heißt es im Vers 19, wenn ich vom Sklavendienst der Gerechtigkeit rede, überziehe ich den Vergleich. Aber ich will, dass ihr, Paulus, mit eurem begrenzten menschlichen Verstand erfassen könnt, worauf es ankommt. Also das sagt der Paulus jetzt mit dem begrenzten menschlichen Verstand. Aber sicherlich hat er recht. Er will uns ja wohl nicht beleidigen. Aber wer würde denn von sich sagen können, dass sein Verstand unbegrenzt ist? Das gibt es doch nicht, oder? Wir alle haben doch nur einen begrenzten Verstand. Beim einen liegt die Grenze vielleicht etwas weiter, beim anderen etwas enger. Aber begrenzt sind wir alle. Und darum ist es wichtig und gut, jetzt hier von Paulus in einem Bild zu sprechen, um das deutlich zu machen, was er sagen will. Wem der Mensch gehorcht, da sind wir wieder voll in dem Bild der Sklaverei, wem der Mensch gehorcht, dem gehört er. Also damals wirklich in der echten Sklaverei, wenn ein Mensch einem Herrn gehorchen musste, dann war er eben das Eigentum dieses Herrn. Mit dem Bild der Sklaverei gesprochen, geht es jetzt um ein Entweder-Oder. Menschen sind entweder Sklaven der Sünde oder Sklaven der Gerechtigkeit, das heißt an Gott gebunden. Aber jetzt überall nur Sklaverei hier, was ist denn jetzt mit der Freiheit? Was ist zum Beispiel mit der Aussage, Christen sind freie Menschen? Nicht? Wir hatten vor, wann war das? Vorletztes Jahr? Das Lutherjahr wurde ja viel von Luther zitiert. Und ein bekanntes Wort von diesem Mann ist ja, ein Christ ist ein freier Mensch. Ich weiß, das ist nur die Hälfte des Zitats. Das Zitat geht ja dann weiter. Aber das hat er gesagt. Christen sind freie Menschen. Oder gehen wir auf Jesus selbst. Johannes 8, Vers 36. Wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Jetzt gilt zu beachten, was ich am Anfang gesagt habe. Frei kann heißen frei von etwas und auch frei zu etwas. Und es stimmt, wir Christen sind freie Menschen. Nämlich, wir sind frei von der Macht des Teufels. Oder so wie Paulus es hier im Text ausdrückt, ihr wurdet aus der Macht der Sünde befreit. Das ist die große Freiheit, die Christen haben. Aber es geht dann weiter. Und, Paulus, und ihr seid zu Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Darum, die absolute Freiheit gibt es nicht. Und das ist ja der große Irrtum, gerade auch unserer Zeitgenossen heutzutage, die meinen, völlig frei zu sein und tun und lassen zu können, was man will. Die meinen, an nichts und niemanden gebunden zu sein. Paulus schreibt der Gemeinde in Rom, wenn wir nicht an Gott gebunden sind, das heißt, wieder das Bild hier, nicht seine Sklaven sind, dann sind wir Sklaven der Sünde, entweder oder. Und er nennt auch die Folgen des jeweiligen Sklavenlebens, nämlich Tod oder Gerechtigkeit, Leben. Was haben die Christen in Rom getan, bevor sie sich zu Christus bekehrt haben? Oder fragen wir uns, was haben wir getan, wie sah es bei uns aus, bevor wir Christ geworden sind? Und das hängt natürlich jetzt viel, was Paulus hier meint und worauf er uns jetzt hier bringen will mit dieser Frage, hängt ja viel mit Sünde zusammen. Sünde hat etwas mit Körperfunktionen zu tun. Mit Kopf und Fuß, Augen und Ohren, Händen und allen Sinnen, die uns zur Verfügung stehen. Sünde mag ja in Gedanken beginnen, findet oft dann aber die Fortsetzung in Wort und auch in Tat. Und ihre Glieder, so schreibt Paulus hier, haben die Christen in Rom ehemals zum Dienst der Unreinheit oder der Gesetzlosigkeit in diesen Dienst gestellt. Ob das jetzt Kopf oder Hand oder Fuß oder Zunge oder sonst was gewesen sein mag. Sie haben es in den Dienst der Unreinheit gestellt. Und von der Gerechtigkeit, also von dem, was Gottes Willen entsprach, davon waren sie frei. Mit dem hatten sie ja nichts zu tun. Und das ist ja heute das Idealbild vieler Menschen. Frei von allem zu sein, was mit Gott und mit Gottes Willen zu tun hat. Der Einzelne ist das Maß aller Dinge. Und er entscheidet ganz selbstständig und eigenständig nach Lust und Laune, wie er handelt und was er tut. Aber was, jetzt wieder Paulus, was habt ihr Christen in Rom davon gehabt, von diesem Leben? Ist es nicht so, dass ihr euch heute dessen schämen müsst, was ihr damals gemacht habt? Und das Ergebnis dieses Handelns, und das sagt Paulus ganz eindeutig, das Ergebnis dieses Handelns, das ist der Tod. Und ihr Lieben, bei diesem Tod geht es jetzt nicht in erster Linie um das physische Sterben unseres Leibes, obwohl sicherlich auch das damit zusammenhängt. Aber Tod ist viel weiter und auch noch tiefer gefasst. Und immer verbreitet Sünde Zerstörung, einen Tod, eine Zerstörung bringt einen Tod des, zum Beispiel des Vertrauens. Wo gesündigt wird, wo sich zwei Menschen, die sich Treue geschworen haben, untreu werden, da ist es der Tod des Vertrauens oder der Tod der Liebe. Es kann der Tod der Freundschaft sein oder der Spannkraft oder der Klarheit, die Menschen haben können, und durch ihr Handeln wird das zerstört. Tod einer Gemeinschaft, Tod von Ehen und Familien, Beziehungstod zwischen den Menschen und den Völkern. All das, diese Art von Tod gibt es als Ergebnis, als Frucht dessen, was es heißt, sich in den Sklavendienst der Sünde zu begeben. Und das Teuflische an dieser ganzen Geschichte ist, wir haben uns größtenteils daran gewöhnt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Beziehungen auseinandergehen, dass Ehen geschieden werden, dass Kinder auf die schiefe Bahn kommen und vieles andere mehr. Wenn wir heute in die Zeitung schauen, dann sind das doch meistens das, was dort berichtet wird, Ergebnisse dessen, was hier von Paulus angeführt wird. Frucht dessen, dass Menschen sagen, ich brauche Gott nicht, ich lebe frei von Gott. Das mag ja stimmen. Aber sie übersehen, dass sie gebunden sind, geknechtet sind, in den Sklavendienst der Sünde gestellt wird. Wenn wir das Geschehen unserer Zeit heute betrachten, dann finden wir das bestätigt, was Paulus sagt. Was geht nicht alles in unserer Zeit kaputt, weil die Menschen meinen, dass sie frei sind? Nein, liebe Gemeinde, wir sind nicht frei in diesem Sinne. Das ist ein Irrtum. Paulus spricht aber auch von den Folgen, die dadurch entstehen, dass Menschen Sklaven Gottes sind. Im Vers 17 heißt es: Gott aber sei Dank, denn ihr wart Sklaven der Sünde, seid jedoch von Herzen der Lehre gehorsam geworden, an die ihr übergeben wurdet. Ihr seid von Herzen gehorsam geworden, der Lehre, die ihr übergeben wurdet. Er dankt Gott, dass der Zustand der Sklaverei Vergangenheit ist. All das, was hier gerade geschildert wurde, gilt jetzt nicht mehr für die Christen in Rom. Paulus richtet den Blick in die Zukunft. Jetzt, da ihr aus der Macht der Sünde befreit und zu Sklaven Gottes geworden seid, habt ihr einen Gewinn, der zu eurer Heiligung führt und das ewige Leben bringt. Das steht auf der anderen Seite als Gewinn, als Ergebnis dessen, als Ergebnis, ich sage es mal jetzt so, dieses Sklavendienstes in der Bindung an Gott. Aus dem Leben, das die Christen in Rom jetzt führen, sagt Paulus, wächst folgende Frucht: Heiligung. Heiligung ist ein Begriff, der sicherlich einer bisschen ausführlicheren Erläuterung noch bedarf. Ich will es heute insofern nur kurz andeuten. Unter Heiligung können wir verstehen, dass Menschen dem Willen Gottes entsprechend leben, der Schöpfungsordnung Gottes gerecht werden und im Auftrage Gottes handeln. Und ans andere führt er an, das ewige Leben. Und auch hier ewiges Leben, nicht nur das Leben nach diesem Tode, von dem wir das, an das wir glauben, sondern ewiges Leben auch heute schon hier in unserer Zeit. Ewiges Leben als ein Qualitätsmerkmal des Lebens. Ewiges Leben, so hat ein Ausleger einmal geschrieben, ewiges Leben ist unerschöpfliches, freies, seliges Leben. Leben in der Liebe, Leben in göttlicher Kraft und Fülle. Als solches ist es dann auch jedem Sterben entnommen und mündet in die Herrlichkeit der neuen Welt Gottes. Und dieser neuen Welt Gottes erleben wir auch hier immer wieder schon, wenn auch nur in Ansätzen und in Bruchteilen. Und wir werden es einmal erleben, in Gottes Ewigkeit, in seiner Herrlichkeit zu sein. Als Ergebnis, als Frucht dieses Sklavendienstes. Die Bindung an Gott und der Gehorsam gegenüber seinem Wort verspricht Freiheit von der Sünde. Sünde, die Macht, die unser Leben zerstört. Und Freiheit zu einem Lebensstil, der nach dem Willen Gottes entspricht. Frei von der Sünde, frei Gott dienen zu können. Das sind die beiden Seiten dieser Freiheit. Dieses sich an Gott binden geschieht jetzt aber nicht durch einen Kraftakt. Ich muss jetzt und ich will und ich werde. Es geschieht dadurch, dass ich vertraue. Dass ich vertraue, dass ich von Christus befreit bin. Und jetzt noch einmal dieses Zitat aus dem Johannesevangelium. Wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr recht frei. Diese Freiheit bekommen wir nur dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist und auferstanden und uns jeden Einzelnen von uns selbst ruft und zur Freiheit führt. Der Glaube an den Sohn Gottes schafft das Abhängigkeitsverhältnis zum Vater. Glaube an Jesus hat mit Abhängigkeit, hat mit Bindung zu tun. Das müssen wir ganz klar sehen. Wir werden, nochmal wieder das Bild des Paulus, wir werden zu Sklaven Jesu Christi. Und damit, und das ist jetzt kein Gegenspruch, und damit zu freien Menschen. Aber, und das wissen wir auch, diese Freiheit ist immer wieder bedroht durch die Macht des Bösen, die in unserer Welt immer noch ihre Triumphe feiert. Aber auch durch falsch verstandene Frömmigkeit. Nicht nur die Juden hatten damals, und zwar über Jahrhunderte, einen riesigen Katalog an besonderen Vorschriften aufgestellt oder wo man sich überall versündigen könnte, die nachher letztendlich mit dem Willen Gottes gar nichts mehr zu tun hatten. Nein, auch wir Christen sind in dieser Hinsicht recht erfinderisch gewesen und haben so manches aufgestellt, als Forderungen erhoben für andere und auch für uns selbst, die aus der Freiheit der Kinder Gottes bis hin zu einem Psychoterror werden kann. Aber Paulus schreibt an die Korinther zum Beispiel, der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und darum frage ich mich, da wo jetzt solche Zustände herrschen, ist da wirklich, herrscht dort der Geist des Herrn? Wenn das stimmt, was Paulus hier sagt, dass da wo der Geist des Herrn herrscht, Freiheit ist, also Freiheit auch von einer falsch verstandenen Gesetzlichkeit, du musst, du darfst nicht, du sollst und, wo wirklich Menschen auch kaputt gehen können, da haben wir etwas falsch verstanden. Und da ist nicht Freiheit und da herrscht nicht der Geist Gottes. Unsere Freiheit besteht nicht darin, dass wir einzeln herausgegriffene Bibelverse jetzt versuchen umzusetzen. Paulus schreibt an die Korinther, der uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet und der Geist macht lebendig. Nicht, wir kennen das vielleicht auch. Man kann so manchen mit der Bibel erschlagen. Also, die ist ja relativ klein, das wird nicht viel wehren. Aber wenn ich mit bestimmten Bibelworte wahllos herausgreife, vielleicht aus dem Zusammenhang ziehe und sie dem anderen um die Ohren haue, dann kann ich viel Schlimmes damit auch erreichen. Das hat dann mit dieser Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, nichts zu tun. Es geht nicht um den einzeln isolierten Bibelvers, es geht um den Zusammenhang des biblischen Wortes. Und dieses Wort in meiner konkreten Situation verstehen zu können, dazu brauche ich, und darum wieder das letzte Lied, das wir vor der Predigt gesungen haben, dazu brauche ich Gottes Geist, der mich leitet, der mich führt, der auch eine Gemeinde führt. Noch einmal, unsere Freiheit ist bedroht von verschiedensten Kräften. Was muss ich tun, um dieser Bedrohung zu begegnen? Und ich denke, wir finden das in einem Vers unseres Predigttextes. Und ich zitiere den Vers 23 nach der Übersetzung oder vielleicht Übertragung Hoffnung für alle. Da heißt es nämlich, Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. Und darauf möchte ich noch jetzt noch einmal abheben. In der Gemeinschaft mit Christus. Die persönliche und enge Bindung an Christus und das Wort Gottes, in dem er uns seinen Willen deutlich macht. Diese Bindung, diese Gemeinschaft mit Christus, die schafft uns Freiheit. Freiheit von der Sünde, Freiheit zu ihm hin, ihm zu dienen. Und diese Bindung an ihn soll unser Anliegen und unser Bestreben sein. So, und wenn wir dann doch sündigen? Und dann darf ich noch einmal den Johannes zitieren, und zwar in seinem ersten Brief, denn da heißt es, dann ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt, wenn wir sie ihm bekennen. Christen, das wissen wir, und das andere zu behaupten, wäre ja Augenwischerei. Christen sind keine sündlosen Menschen. Aber Sünde ist immer in ihrem Leben etwas Unnormales. Und wir darf nie das Lebensbestimmende sein. Nie zur Selbstverständlichkeit. Es gibt immer wieder Unfälle. Es gibt immer wieder etwas, was aus der Normalität herauskommt. Aber damit dürfen wir auch immer wieder zu Gott kommen. und uns immer wieder in diese Bindung zu Christus, Bindung zu Gott und seinem Wort hineinbegeben, um dadurch Freiheit zu gelangen. Ich habe mit einem Schiller-Zitat begonnen und möchte dieses Zitat unseres Dichterfürsten ein bisschen umwandeln im Sinne der heutigen Predigt. Gott hat den Menschen geschaffen, damit er frei leben kann, indem er an ihm gebunden ist. Amen. Wir wollen uns jetzt unter den Segen Gottes stellen und singen uns anschließend dann noch in einem Segenslied diesen Segen zu. Der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid, wenn Jesus Christus, unser Herr, kommt. Gott, der euch beruft, ist treu. Er wird's auch tun. Amen.